von Geschichte und Geschichten oder Wer schreibt, der bleibt. Ursula Krechels Roman Sehr geehrte Frau Ministerin. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Ich bin Stefanie Schmoll und in dieser Kostprobe stelle ich den neuen Roman Sehr geehrte Frau Ministerin von Ursula Krechel vor. Gerade erst wurde Ursula Krechel mit dem renommierten Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet. Ihr Werk umfasst zahlreiche Hörspiele, Gedichtbände, Essays und Romane, darunter auch Landgericht, für den sie 2012 den Deutschen Buchpreis erhielt. Exil und weibliche Autorschaft sind die großen Themen, mit denen sie sich immer wieder beschäftigt. Immer geht es in ihrem Werk auch um die Sprache, darum, Wege aus der Sprachlosigkeit zu finden, bessere Wörter zu finden, die Wörter drehen und wenden, ihnen nicht trauen, sie gegen das Licht halten und wortspielerisch variieren, um neue Kontexte zu erschließen. Oft lässt Krechel uns stolpern über das nicht hinterfragte, achtlos in den Mund genommene Wort. Auch in ihrem neuen Roman spielt Sprache diese zentrale Rolle. Die Hauptfigur, Lateinlehrerin Silke Aschauer, geht der Herkunft der Wörter und Wortstämme nur allzu gerne auf den Grund. Zum Bezugspunkt ihres Erzählens macht Ursula Krechel den römischen Geschichtsschreiber Tacitus. Nach heutigem Verständnis war der eher ein Geschichtenerzähler, ein Literat. Zu viel hat er hinzuerfunden, verändert, manipuliert? Wie gemacht also als Stoff für einen Roman? Ursula Krechel nimmt sich die bei Tacitus überlieferte Geschichte des römischen Kaisers Nero und seiner Mutter Agrippina vor. Es ist die Geschichte eines Muttermords. In der Erzählgegenwart, die zum Großteil in Essen, aber auch im politischen Berlin angesiedelt ist, sind es drei Frauenfiguren, die in jeweils einem der drei Teile des Romans ins Zentrum rücken und deren Schicksale miteinander verwoben werden. Drei Frauen, drei Teile, drei Schicksale. Da ist zum einen die Kräuterverkäuferin Eva Patarak, alleinerziehende Mutter eines noch zu Hause lebenden erwachsenen Sohns, dann die Lateinlehrerin Silke Aschauer, die sich einem schwerwiegenden medizinischen Eingriff unterziehen muss und zuletzt die aus dem Titel schon bekannte Justizministerin, die politisch unter Druck gerät. Vielstimmig und vielgestaltig ist dieser neue Roman von Ursula Krechel. Immer wieder macht sie das Erzählen selbst zum Thema, verschränkt Vergangenheit und Gegenwart, überschreibt Geschichte mit Geschichten. Es geht um Mütter und Söhne, um Gewalt, Macht und Ohnmacht, um Politik und weibliche Autorschaft. Erzählen wird hier zum Möglichkeitsraum und zielt dabei mitten hinein in unsere Gegenwart. Wir hören gleich ein paar Hörproben, um einfach mal zu sehen, wie vielgestaltig dieser Roman eigentlich ist, wie erfindungsreich und variantenreich Krechel hier ihr Thema entfaltet. Schreiben, formuliert Ursula Krechel in ihrer Dankrede für den Büchner-Preis, heißt nicht nur, den stummen, stumm gemachten, unter Redeverbot stehenden eine Stimme zu geben, sondern dieser Stimme eine Glaubwürdigkeit zu geben, dass sie stimmt, dass sie gestimmt ist wie ein Instrument. Schreiben heißt in diesem Fall Kunst. Ich lese jetzt aus dem Roman einige Textstellen vor. Den Anfang macht Agrippina, die ja auch Namensgeberin der Stadt Köln ist. Sie war eine geborene Kölnerin, Agrippina. Eine, die schon die Welt gesehen hatte, das Siebengebirge, das einen anderen Namen hatte, die Rheinenge, Lorelei saß noch nicht dort. Auch den Rheingraben hatte sie gesehen, der Limes war noch nicht gebaut. Gesehen hatte sie auch die grünen Matten des Allgäus, die Schreckensfelsen bei der gefährlichen Alpenüberquerung, eisige Bäche, kristallklare Luft, glitschiges Kalkgestein. Jeder falsche Tritt eines Pferdes konnte die Reisende ins Unglück in den Abgrund stürzen. Sie hatte die Hitze in Oberitalien auf der Stirn und im Nacken gespürt, den blitzblauen Himmel und die überwältigende Fläche des Meeres gesehen, sich noch einmal umgeschaut mit einem fast sentimentalen Blick. Da, von Norden, komme ich her. Alles war römisch und sie war eine Bürgerin dieser Großmacht, auf dem Weg, eine Art weibliche Großmacht zu werden, die weitgereiste, weltläufige Frau, Agrippina aus Köln. Und jetzt? Eine Auslassung, Ehe, Begattung etc. gebar sie einen Sohn. Ein klassisches Ereignis und böse Zungen behaupteten, er habe mit den Füßen voran seine Mutter verlassen. Das war schon ein Omen. Aber keines der Schandmäuler war dabei gewesen und die höfischen Waisenfrauen schwiegen über die Geburt, die Umstände, die jede Schwangerschaft macht. Die Mutter des zukünftigen Kaisers, als sie noch an ihrem Aufstieg arbeitete im Dschungel der weit verzweigten Verwandtschaft mit Tanten, Großmüttern, Frauen aus der ersten Ehe, aus der zweiten, deren Söhnen, deren Ansprüchen oder deren schöner Tochter mit staunenswerten nördlichen Sommersprossen. Auch die Mutter macht eine gute Figur. Von Schönheit ist nicht die Rede. Und ist sie denn nicht in Pompeji zu sehen? Auf einem Mosaik oder möglicherweise auf einem der Wandgemälde? Natürlich nicht. Der Vesuv wird erst im Jahr 79 ausbrechen. Da ist Agrippina, die einflussreiche Frau des Kaisers Claudius, die Mutter des Kaisers Nero, die mächtige Frau, die sich aufmandelte, längst zu einer unerhörten Gestalt geworden. Ihre Heimatstadt, die nur eine kleine Siedlung der Ubier war, bevor sie sie erweckte, wurde nach ihr benannt. Colonia Agrippina oder Colonia Agrippinensis. Aber nein, sie erweckte sie nicht, sie gründete die Stadt, verewigte ihren Namen, zeigte den Verbündeten im Norden, wo der Hammer hing. Dass eine Frau eine Stadt gründete und ihr ihren Namen gab, war eine Sensation. Die Stadt war vormals Sitz eines Heeresbezirks, eine Veteranenkolonie. In Germanien hatten die sich die römischen Truppen müde gekämpft, Verluste hinnehmen müssen, ihr Tross war dezimiert. Sie waren die Kälte nicht gewohnt und rückten zusammen. So war ihre Stadt auch eine Ansiedlung der Fußkranken, der altgedienten Schlachtrösser, der lahmenden Hengste, die am Rhein ihr Gnadenbrot fraßen. Neue Bürger kamen hinzu, Eroberungen, Pakte, Einverleibungen und der Bereich, in dem das römische Recht gesprochen wurde, dehnte sich gewaltig aus. Ruhm dieser Frau! Damals wusste sie noch nicht, wie sie den Akzent in ihrem Namen setzen sollte. Auf der dritten Silbe, Agrippina, wie es die Kölner taten, die eine lokale Festivität ausrichteten, die sie lustig fanden, die aber eher eine Belustigung war, bei der ein dicklicher Mann mit strohblonder Zopfperücke anmaßend als eine Frau auftrat, als sogenannte Agrippina, eine Spottgestalt, auch übergriffig Jungfrau tituliert. Agrippina wie China, Ballerina, Pepita. Die Stadt, in der sie geboren wurde, nahm's nicht so genau und so ist es geblieben. Als sie nach Rom kam, setzte man den Akzent nicht anders als in Köln, auf der dritten Silbe. Das enttäuschte sie. Eleganter hätte sie ihn auf der zweiten Silbe gefunden. Agrippina, wie eine um die Schultern geworfene Stola. Agrippina, mit Anmut und Anmaßung, so wollte sie sein. Jedenfalls vermied es die Mutter des Kaisers, ihren Namen auszusprechen. Genannt zu werden, im Gespräch zu sein und zu bleiben, schien ihr wichtiger, als im eigenen Namen zu sprechen. Es war würdevoll, aus der Machtfülle zu schöpfen. Intime Nähe, Zweisamkeit, Symbiose waren vorauszusetzen. Eine Mutter weiß, was für ihr Kind das Beste ist. Optima Mater. Sie hatte Macht über ihren Sohn, aber keine Macht über die Ausspracheregeln. Spätere Lateinlehrerinnen mussten ihre Schüler vermutlich davon abhalten, einen Bauern Agricola zu nennen, als wäre er ein Werbeträger für ein übermäßig zuckerhaltiges Getränk. Als nächstes begegnen wir der Kräuterverkäuferin Eva Paterak, aber irgendetwas scheint nicht ganz zu stimmen. Ich öffne die Ladentür, ich schließe die Ladentür. Ich telefoniere mit der Zentrale, ich telefoniere mit meiner Kollegin, die mich ablöst oder die ich ablöse. Alles hat seine Ordnung. Die Kundenkarten, der Einkaufsbeutel, die Kassenbons. Auf Wiedersehen und schönen Tag noch. Keine Zugvögel, keine Geschenke. Eintönig, ermüdend, reglos, salzlos, wie betäubt. So gerne würde ich einmal den Abflug der Kraniche sehen. Ich stecke den Kopf in einen der großen Schubkästen, den mit den Lindenblütenblättern, atme den Duft ein. Aber ich bin abgeschweift. Bilde ich mir die Langeweile nur ein oder gibt es sie wirklich? Eine große Blase, die ich nicht durchstechen kann? Gibt es mehr Frauen, die sich immer schämen? Sich ihres Ungenügens bewusst sind? Frauen, die sich nach ich weiß nicht was sehnen. Frauen mit einer Ringelstrickjacke, die nicht wissen, ob ihnen eine rote Seidenbluse steht. Die niemandem danach fragen können. Frauen, die Listen machen, Listen mit Dingen, die zu erledigen sind, mit Plänen, die nicht ausgeführt werden, Listen, die kein Ende finden, Listen, die wieder zerrissen werden, wenn sie nicht abgearbeitet worden sind, weil es so deprimierend ist, dass sie ihren Zweck nicht erfüllt haben. Gibt es mehr Fragen als Antworten? Eva, sage ich zu mir selbst, du kriegst einfach den Arsch nicht hoch. Seltsam. Heute Morgen, als ich das Haus verließ, habe ich eine Frau gesehen, die eine helle Kapuzenjacke trug und Stiefel, über deren Schaft sich eine Krempe aus Plüsch wölbte. Viel zu warm für die Jahreszeit. Sie tigerte durch die Straße, in der ich mit meinem Sohn wohne, irgendwie hungrig, aber auch wach. Es könnte die Frau mit der roten Mütze gewesen sein, nur sie bewegte sich ganz anders als die Frau im Kräuterladen, in dem sie doch meistens unentschlossen war. Nicht, als ob sie etwas suchte, sondern als hätte sie etwas gefunden. Doch, es ist die Frau mit der roten Mütze. Was macht sie? Wohnt sie denn hier? Warum habe ich sie nicht schon einmal in der Nähe gesehen? Ist sie neu zugezogen? Meine Kollegin, die ich nach ihr befragt, nein, nicht befragt, sondern auf die neue Kundin hingewiesen habe, die keine Kundenkarte möchte, schüttelte den Kopf. Sie hat die Frau mit der roten Mütze oder der Kapuze noch nie gesehen, nie bedient. Um diese mysteriöse Frau mit der roten Mütze geht es jetzt endlich im zweiten Teil des Romans und wir hören daraus den Anfang. Okay, die Frau mit der roten Mütze bin ich. Als solche bin ich nun einmal eingeführt, als solche habe ich mich selbst eingeführt. Eingeführt, das hört sich an, als hätte ich ein Gleitmittel benutzt, ein befeuchtendes erzählerisches Gleitmittel. Ich könnte auch sagen, von der dritten Person bin ich in die erste Person gerutscht, getaumelt. Oder habe ich mich dorthin gehangelt, bin hinaufgeklettert auf den Ast, dann aber doch eher mit Talkum an den Händen oder hinuntergekrochen in das Kellerloch der ersten Person? Nicht einmal, ob es auf- oder abwärts ging bei diesem Unterfangen, kann ich mit Bestimmtheit sagen. Alle Möglichkeiten müssen in Betracht gezogen werden. Wenn es sich um eine plane Fläche handelt, ist wohl das Verb gleiten angebracht. Habe ich mich aber überschätzt, ist das Erzählen holprig oder steinig gewesen, muss ich mich korrigieren. Ich bin dann wohl blindlings in ein Abenteuer gestolpert, dessen Folge ich nicht übersehen oder leichtfertig ignoriert habe. Es ist ja so einfach, ich zu sagen. Das Ich liegt auf der Straße, ein inflationäres Glück, das niemand mehr achtet, das jedem selbstverständlich zusteht. Wer nicht 35 Mal am Tag Ich gesagt hat, ist niemand. Jedenfalls glaubt er das. Im ersten Sprechversuch des kleinen Kindes wird mit dem Fingerchen auf die Brust gezeigt und ein Name ausgesprochen. Anna Kita. Kim Ham Ham. mir müde. Am Anfang war die dritte Person, das Kind mit einem bestimmten Namen, den es sich nicht ausgesucht hat. Ich stelle mir mich als ein kleines Kind vor, mit einem kläglich ausgestreckten Fingerchen. Silke Aua. Solange ich mich erinnern kann, mochte ich meinen Vornamen nicht. Später fand ich, dass er schlecht zu meinem Nachnamen passte. Silke Aschauer. Der Vorname nördlich oder nordisch, der Nachname südlich oder eher bayerisch, nicht jüdisch, und in dieser Mischung bin ich in Essen gelandet. Warum habt ihr mich denn Silke genannt, habe ich meine Eltern voller Vorwurf als junges Mädchen gefragt. Während sie über den Ärmel meines Pullovers strich, antwortete meine Mutter: Silke, das hört sich so seidig an. Als wäre das Neugeborene ein Ersatz für ein Kleidungsstück, das sie nicht hatte, aber gern gehabt hätte. Eine Streichelbluse. Ein Streichelkind. So ist es dann nicht gekommen. Ich hätte gerne einen Namen gehabt, der auf A endet. Eva zum Beispiel. Aber ein End-A und ein darauf prallendes Anfangs-A hätte auch nicht gut geklungen. Irma, Ida, ich, Igel, Fuchsteufel, ich in Aschau auf Skiern, alpenländisches Skihasel, ein Kinderbild, ein Reh frisst mir aus der Hand, ein Reh im Schnee beißt in meine Hand, das habe ich geträumt. Der sympathische Apotheker in Aschau will mir zu meinem Namen kondolieren, als ich die Bisswunde vorzeige. Soweit Silke Aschauer, die auch mit einem Problem zu kämpfen hat, mit einem medizinischen Problem. Sie hat unstillbare Monatsblutungen und das ist auch etwas, was im Zentrum dieses nächsten Auszugs steht. In der Geschichtsschreibung sind wir es gewohnt, dass viel Blut fließt, was ungewohnt ist, dass die Menstruation und das Menstruationsblut jetzt hier zum Thema gemacht wird. Tropfen, Tropfen. Ich zählte die Tropfen, die ich in ein Glas Wasser schüttete und trank. Ich zählte die Tropfen nicht. Ich zählte die Tampons. Ich zählte die Tampons nicht. Ich hatte inzwischen einen gewaltigen Vorrat davon in allen Größen und Ausführungen, auch Binden und Vorlagen. Als Testperson wäre ich bestens geeignet. Alle Packungen waren in milden Farben gehalten, durchsichtige, milchige Schleier wehten über die Kartons, abgerundete Formen, die von fern an ein weibliches Becken erinnerten, rosa Wölkchen, blank geputzter Optimismus. Gibt es ein Problem? Nein, es gibt kein Problem. Dynamik, Hygiene, Frische. Der einzige Tampon mit Softfoldflügeln. Discreet. Ellen, der Tampon der Meerkanne. The healthy alternative to Tampons. Unsichtbar, verborgen, diskret. Die Frau ist unsichtbar, verbirgt ihr Bluten, täuscht darüber hinweg, dass es ihr nicht gut geht. Unkritisch übersteht sie ihre kritischen Tage. Eingewindelt verschwinde ich in mir selbst. Die unhygienische Frau ist eine Zumutung. Ich bin eine Zumutung für mich selbst. Ich bin eine Zumutung für den Polsterstuhl im Konferenzraum, deshalb stehe ich bei jeder Gelegenheit. Soweit die Figur Silke Aschauer. Ich habe noch eine weitere Passage, die einen anderen Ton anschlägt und man erkennt so ein wenig, dass Ursula Krechel diesen Roman auch unter dem Eindruck des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine geschrieben hat. Das wird jedenfalls in dieser Textpassage für mich persönlich sehr, sehr deutlich. Am Ufer steht der Feind. Ich spaziere den Bachlauf entlang. Die Schülerinnen fürchten, der Himmel werde sich verdunkeln, die Erde verdorren. Sie fürchten sich vor einer glatten Fläche, auf der sie ausgleiten. Überschwemmungen, Dürre, Orkane, Erdbeben, Weltuntergänge vor ihren Augen, die sie selbst mit in den Abgrund reißen. Ein Schiffsuntergang, dessen Zeuginnen und Opfer sie gleichzeitig sind. Eine CO2-Wolke fiele vom Himmel, zuerst unsichtbar, dann unerbittlich, raubte ihnen den Atem und die Zukunft. erhitzen, ersticken, erhärten, erzählen, aber wir übersetzen und eignen uns eine vergangene Kultur an. Ich bin den Bachlauf entlang spaziert. Rom brannte, der Vesuv brach aus und irgendwo im Wald, auf einer Wanderung oder an einem Strand, ließ sich das Smartphone eines Schülers nicht mehr aufladen. Daran war Nero nicht schuld. Ein anderes Smartphone wurde von einem Auto überfahren, als es einer Schülerin zu Boden fiel. Alle haben Mitleid mit ihr. Mitleid mit allem und jedem. Aber wie weiter? Sie sind freundlich und zuwendungsbereit, besonders Tieren gegenüber. Galapagos-Schildkröten, Kojoten und Spinnen vielleicht ausgenommen. Tieren aus einer Welt vor ihrer Geburt, in der es noch keine Smartphones gab, aus einer Welt, die noch nicht zum Fürchten war. Die Schweine in den Ställen würden verenden oder man müsste sie alle töten. Kniehoch stehen sie in der Gülle, die Ställe stinken zum Himmel. Und warum überhaupt Schweine? Wer will all die Würste essen? Deutschland ein Wurstberg, den niemand mehr abbauen will. Wurst im Tagebau, eine reine Energieverschwendung. Warum Schweine, wenn die Hühner in Hallen herumtorkeln, in denen sie kaum einen Trippelschritt machen können? Millionen von Hühnern würden gekeult aus Angst vor der Geflügelpest. Früher wäre nur der Fuchs gekommen und hätte sich ein Huhn geschnappt, in ein paar Tagen noch eines. Hähnchen hätten kein Lebensrecht. Doch, sagt eine Schülerin, es gibt Eierpackungen, auf denen steht das Wort Bruderaufzucht. Sie fürchten sich vor einer Welt, die vor ihren Augen untergeht. Der Vesuv bricht aus, aber darin ist Nero nicht schuld. Am Ufer steht der Feind. Im Traum bin ich den Bachlauf entlang spaziert, auf die Quelle zu. Und diese harmlose kleine Handlung war mir so wichtig, dass ich den unscheinbaren Satz gleich nach dem Aufwachen notierte. Später wusste ich nicht mehr, warum er mir schlaftrunken so wichtig erschien. Auf die Quelle zu. Wir eignen uns eine vergangene Kultur an. In der Aneignung verändern wir sie nach unserem Geschmack. Die Schülerinnen wissen sehr viel, aber das ist kein Schulwissen. Mitleid mit dem überfahrenen Smartphone. Am Ufer steht der Feind. Und nun müssen sie aus der Deckung kommen. Sie wissen, dass sie anderes Wissen brauchen, mehr Wissen. Wachheit, Waffen, Wärmepumpen? Jedenfalls mehr, als die Schule sie lehrt. Je länger man auf einen Feind starrt, umso größer wird die Furcht vor der Auseinandersetzung. Das Politische und das Private, das sind die großen Themen, um die das Buch hier auch kreist. Die letzte Leseprobe kommt jetzt aus dem dritten Teil dieses Romans und stellt die Ministerin ins Zentrum. Als sie endlich zu Hause war, wehrte die Ministerin ab. Sie wollte keine Fotos sehen, sie wollte ihre Familie sehen. Und, habt ihr eine Brille gekauft? Nein, er habe sich nicht entscheiden können, sagte ihr Mann. Sich nicht zu entscheiden, war eine feine Sache, die sie sich nicht mehr leisten konnte. Die Ministerin, entscheidungsschwach, hat ihr Haus nicht im Griff, Auskünfte im Interesse der Öffentlichkeit mangelhaft. Solche Äußerungen fehlten noch. Bis die Mutter zurück aus Berlin käme, hatte der Vater den Kindern erlaubt, aufzubleiben, dann aber schnell ins Bett. »Was war schön heute?«, fragte die Ministerin dann beim Gute-Nacht-Sagen ihre Kinder, das gewohnte Ritual. Die Tochter sagte, dass ich das Buch zu Ende gelesen habe. Zuerst war es langweilig, so langweilig wie ein Berg, den man raufgehen muss. Aber dann wurde es immer spannender. Wie ein Berg? Fragte die Mutter. Nein, wie ein Buch. Dazu war nichts mehr zu sagen. Was war schön heute? Der Sohn schob den Arm vors Gesicht, als wollte er nicht gesehen werden. Es hätte sein können, dass er gleich weinte. Das Kind unter dem Bettbezug mit den Bären, das Kind mit dem türkisfarbenen, ausgewaschenen Schlafanzug, die Ärmelbündchen ausgeleiert, bald war es herausgewachsen, das Kind mit dem struppeligen Kopf, das Kind, das traurig war. Jetzt war sie ganz Aufmerksamkeit für das jüngere Kind. Schlaf, Morgen wird es sicher schön. Soll ich das Licht ausmachen? Doch sie war nicht sicher, ob der Sohn, von ihr abgewandt, unter der Bettdecke vergraben, sie überhaupt hörte, und dann löschte sie das Licht. Das waren jetzt die Leseproben aus Ursula Krechels Roman »Sehr geehrte Frau Ministerin«. Der Roman ist, wie man gesehen hat, auch eine Versuchsanordnung, ein Versuch über Tacitus, ein Versuch über weibliche Macht. Es geht dabei nicht um die Opferrolle, sondern auch darum, eine unverkennbare eigene Stimme zu finden, Kontrolle über das überlieferte Narrativ zu bekommen und die Überlieferungen zu überschreiben. Das war die Kostprobe mit Stefanie Schmoll und dem neuen Roman von Ursula Krechel, »Sehr geehrte Frau Ministerin«.